Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So ticken Pflanzen.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Hast du dich mal gefragt, warum es keine blauen Rosen gibt? Ja, blaue Rosen, die gibt es tatsächlich nicht. Weil Rosen von Natur aus nicht die biochemischen Werkzeuge in Anführungszeichen haben, um diesen blauen Farbstoff selber zu produzieren. Denen fehlt nämlich ein bestimmtes Enzym. Und so können Rosen nur rote, gelbe, weiße, rosa, orangene Farbtöne erzeugen. Dieses fehlende Enzym, das ist für die Herstellung der blauen Anthocyane notwendig. Denn dieses Enzym, das verwandelt bestimmte Moleküle in blaue Pigmente. Jetzt fragst du mich, Jessica, Anthocyane? Was ist denn das? Nun, Anthocyane sind Pflanzenfarbstoffe, wasserlösliche Farbstoffe. Und die Anthocyane, die sind für die roten, violetten, blauen oder blau-schwarzen Färbungen verantwortlich. Anthocyane kommen in fast allen Pflanzen vor und sind auch in vielen Lebensmitteln enthalten, insbesondere in Beeren, also Heidelbeeren, Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren und im anderen Obst, Äpfel, Kirschen, Pflaumen, aber auch im Gemüse, denk mal an den Rotkohl und im Rotwein natürlich auch. Ja, und den Rosen? Denen fehlt das. Ja, also Rosen sind genetisch begrenzt, so könnte man das sagen. Blau ist die Lieblingsfarbe von vielen Menschen, doch in der Natur findet sie sich selten und künstlich ist sie nur schwer herzustellen. Vor 100.000 Jahren, da stellten Menschen schon Pigmente aus rotem und gelbem Ocker her, mischten Holzkohle darunter, aber ein Blau hatten sie nicht. Die Ägypter und in Babylon, die verwendeten blaues Lapislazuli. Aber das war ein mühsamer Prozess, aus diesem Halbedelstein das Pigment Ultramarin herauszubekommen. Blaue Pigmente sind in der Natur einfach selten. Viele Blautöne da draußen in der Natur, die bestehen gar nicht aus Farbpigmenten, die wir nutzen könnten. Viele Tiere wirken nur deshalb blau, weil ihre Schuppen oder ihre Federn bestimmte Strukturen aufweisen, die das Licht auf eine ganz besondere Art und Weise reflektieren. Sie filtern nämlich alle Wellenlängen raus, aber nicht das Blaue. Pflanzen haben unterschiedliche Pigmente entwickelt. Chlorophyll macht die Blätter grün, Carotinoide färben Karotten orange, Tomaten rot, Mais gelb, Betalaine produzieren die rote Beete. Aber nur eine Pigmentklasse kann Blau produzieren, die Anthocyane. Und selbst die meisten in dieser Gruppe von Pigmenten sind nicht blau, sondern rot, weil sie halt das blaue Licht absorbieren. Echtes Blau bei Pflanzen ist ein chemisch komplexer Prozess. Dass Blau komplex ist, das wurde erstmals 1913 deutlich. Da hat nämlich der deutsche Forscher Richard Willstätter berichtet, er hätte tatsächlich aus Kornblumen das blaue Pigment isolieren können. Er nannte dieses Anthocyan Cyanin. Den Namen hat er von der Kornblume, Centaurea cyanus. Zwei Jahre später hat er Cyanidin dann auch in den Rosen gefunden. Es dauerte schließlich bis 2005, da hat dann die Forschung herausgefunden, dass Cyanidin allein kein stabiles Blau in den Pflanzen erzeugt. Die Kornblumen machen nämlich mehr mit dem Cyanidin. Die kombinieren das noch mit anderen Pigmenten, mit anderen Ionen und das wird dann ein riesiger Molekülkomplex. Verrückte Blumenchemie. Das machen auch andere blaue Blumen, die nutzen den gleichen chemischen Trick, aber die meisten produzieren ein anderes Anthocyan. Das ist das Delphinidin. Der gesamten Rosenfamilie fehlt aber dieses Enzym. Seit den 90er Jahren versuchen Wissenschaftler, blaue Rosen zu erschaffen. Aber bis jetzt sind sie damit nicht erfolgreich. Echtes Blau ist eine super komplexe biochemische Verbindung. Und warum ist das bei den Rosen so schwierig? Nun, für diese blaue Färbung braucht es das richtige Enzym. Aber zudem auch noch den passenden pH-Wert und andere Faktoren. Echtes Blau hat man bis jetzt noch nicht geschafft. Aber es gibt lila Rosen. Zum Beispiel die Rose Rhapsody oder die Rambler-Rose Bleu Magenta. Blaues Pigment ist halt bei Rosen nicht üblich. Die Rosen, die können Delphinidin nicht selber herstellen. Seit Jahrzehnten sind Blumenzüchter auf der Suche nach einer blauen Rose. Nach der blauen Rose. Das symbolisiert im Grunde genommen das Unmögliche. Ein bisschen wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Jetzt sagst du vielleicht, Jessica, wo ich darüber nachdenke, es gibt sowieso nicht viele blaue Blüten da draußen in der Natur, oder? Und dann sage ich dir, das ist richtig. Blaue Blüten sind relativ selten da draußen in der Natur, bei uns in den Gärten. Und das hat gleich mehrere Gründe. Also einmal diese chemische Herausforderung. Anthocyane, natürliche Farbstoffe, die brauchen halt spezielle Bedingungen. Blaue Farben entstehen hauptsächlich durch Anthocyane, aber auch nur bei dem richtigen pH-Wert. Die meisten Pflanzenzellen sind leicht sauer. Dadurch erscheinen die Anthocyane eher rot oder pink. Für echtes Blau braucht es basische Zellen. Und das muss die Pflanze erstmal bewerkstelligen. Viele blaue Blüten benötigen auch noch zusätzliche weitere Pigmente, kann man sagen, wie Hilfsfarbstoffe und Metallionen, Magnesium, Aluminium. Die gehen dann mit den anthocyanen Verbindungen ein. Auch das ist biochemisch aufwendig, als da einfach nur ein Gelb oder ein Rosa. Aber mal abgesehen von der ganzen Chemie gibt es auch noch evolutionäre Aspekte. Obwohl viele Insekten blau ganz gut sehen können, entwickelten sich die meisten Farben möglicherweise früher, sind deswegen erfolgreicher, wenn es darum geht, bestäubt zu werden. Rote, gelbe Farbpigmente, Carotinoide, die sind evolutionär einfach älter und einfacher in der Herstellung. Pflanzen wie Kornblumen, Rittersporn und manch eine Hortensie können dennoch echtes Blau entwickeln. Hortensien zum Beispiel können ihre Farbe je nach Bodensäure ändern. Hatten wir gerade der besagte pH-Wert im Boden. Saurer Boden mit Aluminium führt zu blauen Blüten, alkalischer Boden zu rosa. Deshalb ist es auch so schwierig, blaue Rosen oder blaue Nelken zu züchten. Die notwendigen biochemischen Wege, die existieren in diesen Pflanzen nicht, zumindest nicht auf natürliche Art und Weise. Blau ist also gewissermaßen die schwierigste Blütenfarbe. Chemisch anspruchsvoll, evolutionär komplex. Jetzt fragst du mich vielleicht, Jessica, welchen Vorteil haben denn dann blaue Blüten, wenn die so aufwendig da in der Produktion für die Pflanze sind? Blaue Blüten haben trotz ihrer Seltenheit durchaus evolutionäre Vorteile. Sonst hätten sie sich ja nicht durchgesetzt in der Zeit. Bienen sehen blau besonders gut. Da blaue Blüten da draußen in der Natur seltener sind, haben sie auch weniger Konkurrenz, um die Aufmerksamkeit der Bienen zu erhalten. Eine blaue Kornblume, die sticht in einem Feld voller gelber und weißer Blüten sofort hervor und wird dann primär angeflogen. Viele blaue Blüten reflektieren auch UV-Licht in ganz speziellen Mustern. Die sind für die Insekten ja praktische Leuchtreklame. Und da das blaue Pigment ja so schwer herzustellen ist, gibt es auch weniger blaue Blüten da draußen. Das bedeutet weniger Konkurrenz um Bestäuber, ein Alleinstellungsmerkmal in der lokalen Flora. Und der ein oder andere Bestäuber hat ein Suchbild für diese seltene Farbe da entwickelt. Jetzt sagst du, Jessica, hast du mal ein paar schöne blaue Beispiele für mich? Dann sage ich sehr gerne. Wie wäre es mit der Säckelblume, Chaenotus? Das ist ein Strauch mit einem kompakten Wuchs und der hat blaue Blüten mit einer echt langen Blütezeit. Der trägt ab Juli bis in den Oktober hinein dunkelblaue Blütenrispen. Oder wie wäre es mit der Bartblume Caryopteris? Die blühen im Spätsommer und sind ein absoluter Hingucker mit ihren dunkelblauen Blüten. Das Laub von der Bartblume, das glänzt silbrig und erinnert vielleicht ein wenig an Lavendel. Die Hortensien, die hatten wir ja schon, je nachdem, wie der Boden da beschaffen ist, blau oder rosa. Weitere Gehölze sind zum Beispiel auch noch der Hibiskus, Sorten wie Bluebird oder Rhododendron. Da gibt es auch einige Vertreter, die blau blühen. Bei den Stauden ist die Auswahl an blauen Blüten schon deutlich größer. Die klassischen blauen Könige, sehr gerne. Rittersporn, Delphinium, Eisenhut, Aconitum, aber auch die wunderschönen Glockenblumen, Campanula, Lupinen, Storchenschnabel, Katzenminze, Vergissmalnicht, Enzian, Ehrenpreis. Vielleicht hast du ja jetzt Lust, einen blauen Garten anzulegen und fragst mich, mit was kann man denn blaue Blüten am besten kombinieren? Wie kann ich so ein Blau da bei mir so richtig in Szene setzen? Nun, dann kannst du mit dem Farbkontrast arbeiten. Und der größte Kontrast ist immer der Komplementärkontrast. Also Farben, die sich auf dem Farbkreis gegenüberstehen, aber trotzdem sehr gut miteinander harmonieren. Im klassischen Farbenkreis stehen sich Blau und Orange genau gegenüber. Diese Farbkombination erzeugt den stärksten Kontrast und die höchste Leuchtkraft. Sie verstärken sich praktisch gegenseitig optisch. Warum funktioniert das so gut? Nun, das menschliche Auge verarbeitet Komplementärfarben über unterschiedliche Rezeptoren. Wenn wir dann beides gleichzeitig sehen, werden die Farben in unserem Gehirn ja praktisch aufgeladen und erscheinen dadurch intensiver als allein. So kannst du deine blaue Staude im Blumenbeet so richtig in Szene setzen, wenn du mit dem Komplementärfarbenkontrast arbeitest. Du kannst aber auch etwas sanfter im Farbdreiklang bleiben. Dann arbeitest du mit Blau, Lila, Rot. Oder sehr schön finde ich auch die Kombination Blau und Weiß. Nun fragst du mich vielleicht, Jessica, bei mir im Garten, da gibt es nur heimische Wildstauden. Gibt es denn da auch etwas, was blau blüht? Und dann sage ich ja. Wie wäre es da zum Beispiel mit der Aster amellus, der Bergaster? Die blüht von August bis Oktober und ist sehr wertvoll für die Insekten, die im Herbst was suchen. Aconitum napellus, der blaue Eisenhut, oder die Glockenblumen, die Campanula, da wäre zum Beispiel die Ackerglockenblume, die hat violettblaue Blüten von Juni bis August. Die bevorzugt bei uns die Wiesen, Wegränder oder lichte Wälder. Weitere heimische Glockenblumen sind zum Beispiel Campanula persifolia, Rotundifolia oder Trachelium. Dann hätten wir noch purpurblauer Steinsame. Und jetzt muss ich mich für den botanischen Namen einmal konzentrieren. Lithospermum purpurocaeruleum. Jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge. Der purpurblaue Steinsame ist ein Bodendecker. Der blüht April, Juni, violett, blau. Den findest du in der Natur vor allen Dingen auf Lichtungen oder am Wegrand. Dann darf als letztes in dieser Liste nicht fehlen Ehrenpreis Veronika. Da gibt es auch viele verschiedene heimische Arten. Das Besondere an blau blühenden heimischen Wildstauden, die sind oft anspruchsloser als Zuchtformen. Besonders wertvoll für heimische Insekten und Schmetterlinge und kommen manchmal mit dem Standort da einfach auch ein bisschen besser klar. Aber natürlich gibt es auch noch Geophyten mit blauen Blüten. Also Zwiebel, Knollen, Rhizompflanzen. Da hätten wir zum Beispiel die Traubenhyazinthen, die Muscari oder Zwergiris, Iris reticulata. Blausternchen dürfen auch nicht fehlen, genauso wie Krokusse, Hasenglöckchen. Die leiten da bei dir die Gartensaison im Frühjahr ein und bringen da blauen Blütenzauber, wenn die Stauden noch alle in den Startlöchern stehen. Diese blauen Pflanzen, die kannst du dann kombinieren. Wie gesagt, entweder über den Kontrast, Orange, Gelb. Oder wenn du mit Weiß arbeitest, dann hast du halt diesen Helligkeitskontrast. Finde ich auch richtig gut. Aber blaue Blüten haben nicht nur Vorteile. Trotz ihrer Schönheit und ihrer Alleinstellungsmerkmale haben die tatsächlich auch ein paar Nachteile. Wir hatten es ja ganz am Anfang. Die Herstellung von blauen Farbpigmenten ist energetisch aufwendig. Und Pflanzen, die müssen dann diese komplexen Anthocyan-Systeme und die pH-Regulierung und noch zusätzliche Co-Pigmente müssen die ja erstmal produzieren. Es kann dann sein, dass diese Energie dann fehlt an anderer Stelle, zum Beispiel für das Wachstum, für die Samenproduktion oder Krankheitsresistenz. Blau blühende Pflanzen, die sind auch nicht für alle Bestäuber gleichermaßen interessant. Bienen mögen blau, das hatten wir ja schon. Oder nimm die nachtaktiven Bestäuber. Die orientieren sich eher an weißen oder an gelben Blüten. Übrigens, über diese Blüten der Nacht habe ich schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Hör da doch gerne mal rein. Blau blühende Pflanzen, die können auch schon mal empfindlich reagieren. Auf das Wetter zum Beispiel. Oder pH-Schwankungen im Boden. Das kann eine Farbveränderung verursachen. Zudem hat blau eine schlechtere Fernwirkung. Blaue Blüten, die sind oft weniger weithin sichtbar als so ein leuchtendes Gelb oder ein Weiß. Ja, denn du weißt, du hörst meinen Podcast, der Hell-Dunkel-Kontrast. Weißes leuchtet vor einem dunklen Hintergrund. Blaue Blüten sind also sozusagen ein evolutionärer Luxus. Die funktionieren nur, wenn die Pflanze fit und gesund ist. Stress oder schlechte Bedingungen, das kann so eine blaublühende Pflanze irritieren. Dann steckt sie vielleicht ihre Energie besser in das Überleben als in die Produktion von aufwendigen blauen Farbpigmenten. Trotz dieser vermeintlichen Nachteile haben sich doch blaue Blüten da draußen behauptet. Ein Zeichen dafür, dass die Produktion von blauen Farbpigmenten die Kosten in bestimmten ökologischen Nischen tatsächlich überwiegt. Der heimische Natternkopf Echium vulgare ist ein wunderbares Beispiel für eine heimische Wildstaude mit blauen Blüten. Wegen der mache ich ja überhaupt diese Folge. Denn den Natternkopf, den habe ich dieses Frühjahr für mich entdeckt. Das ist eine meist zweijährig werdende krautige Pflanze und die wird schon mal gut, ja, 90 cm, manchmal auch mehr, schafft die schon. Da sie zweijährig ist, bildet sie im ersten Jahr eine Blattrosette aus. Und im darauf folgenden Jahr erscheint die leuchtend blauen Blütenstände. Von Mai bis August gibt es dann Blütenzauber. Die einzelnen Blüten, die zeigen sich zuerst rosarot, hellviolett, färben sich dann später in ein leuchtendes Blau. Das ist auch die Besonderheit dieser Blüte. Das hat was mit der Bestäubung der Pflanze zu tun, denn nur bei den roten Blüten gibt es Nektar zu holen und werden angeflogen. Von diesen blauen Blüten hat der Natternkopf auch seinen Namen, denn die Blüten, die sehen so ein bisschen aus, ja, wie so eine Schlange und die daraus hervorschauenden Staubgefäße, das könnte die gespaltene Zunge sein. Die Blüten vom echten Natternkopf, die werden von Hummeln angeflogen, von Wildbienen, Schwebfliegen und auch Schmetterlinge. Während der Blütezeit ist er stets ja umschwärmt. Ja, der Natternkopf, der ist ein perfektes Beispiel für eine robuste heimische Wildstaude mit spektakulären blauen Blüten, die sowohl ökologisch wertvoll, aber auch gärtnerisch attraktiv sind. Ja, und der Natternkopf, der ist von Haus aus blau. Und die blaue Rose, die bleibt wohl ein Symbol für das Unmögliche, zumindest bis jetzt. So, nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, dir auch gleich ein paar blaue Blüten in deinen Garten zu holen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.